Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan und möchte heute mit Ihnen in den Süden der USA, an Orte wie Memphis, Jackson oder Montgomery, den Schauplätzen der Sklaverei, dann der Rassentrennung und schließlich der Bürgerrechtsbewegung. Wie groß ist hier das Misstrauen gegen die sogenannten alten weißen Männer, womit natürlich vor allem Donald Trump gemeint ist? Und zwar nicht nur Misstrauen bezogen auf das, was die momentane Führungselite in den USA gegen Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Diskriminierung tun will, sondern auch, was sie aktuell gegen Corona macht. Das Misstrauen selbst unterscheidet da nicht.
We don't have a voice on the national level.
Wir haben keine Stimme auf nationaler Ebene, die für die Rechte aller spricht. Diese Stimme, die wir jetzt im Weißen Haus haben, stachelt Spaltung an, stachelt Rassismus an und benutzt den Speer des Hasses. Das ist etwas, das wir seit Dekaden nicht gesehen haben. Aber nun haben wir eine Führungsetage, die gegnerisch jedem Fortschritt gegenüber ist, den wir gemacht haben.
Es gab, das ist eindeutig festzustellen, nach 8 Jahren Obama eine Art Backlash der oft zitierten weißen alten Männer. Wie sich das in den Südstaaten der USA zeigt, hat Knut Benzner versucht herauszufinden.
Memphis, Tennessee, Downtown, South Main District, die Mulberry Street. Hier wurde vor mehr als 50 Jahren am 4. April 1968 der Prediger und Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King auf dem Balkon seines Zimmers erschossen. Seit 1991 ist in dem Komplex des Lorraine Motels das Civil Rights Museum, die lange Chronik der Sklaverei und auch die der Bürgerrechtsbewegung. Zimmer 306, Kings Zimmer. 2 Betten, Kaffeegeschirr, Aschenbecher, Beistelltisch, eine Stehlampe, Fernsehgerät, 2 Frauen davor. Es ist traurig, sagt die Jüngere, wie dankbar wir ihm sein müssen. Und ergreifend, fügt die Ältere an, es war ein langer Weg. Und äußert die Ältere, indem sie sich beiseite dreht, leise, es ist noch nicht vorbei.
Memphis ist still a work in progress.
Memphis ist immer noch im Work in Progress. Viele Menschen sind nachgiebiger geworden und haben den Fortschritt, der mit der Bürgerrechtsbewegung begann, nicht fortgesetzt. Wir haben Zugang zu Einrichtungen errungen, zu denen wir Zugang gefordert hatten. Die Bildungseinrichtungen wurden geöffnet, wir haben faktisch ein faires Wohnungswesen und Gesetze. Aber wissen Sie, wenn man keine Arbeit hat, wenn man ökonomisch nicht in der Lage ist, sich zu versorgen, kann man die Möglichkeiten, die sich uns bieten, nicht nutzen. Das heißt, dass wir jetzt nach ökonomischer Gerechtigkeit suchen.
So the economics justice is what we are still seeking.
Elaine Lee Turner, 75 Jahre alt, sie ist seit ihrer frühen Jugend Teil der Bürgerrechtsbewegung in Memphis, Tennessee, Historikerin und gibt ein Beispiel.
The poverty rate is very high. In Memphis, and that means,
die Armutsrate ist hier sehr hoch und das heißt, dass die schwarze Bevölkerung Teil der Armutsrate ist. Das ist etwas, was Memphis in der Vergangenheit festhält.
Keeping Memphis in the past.
650.000 Einwohner, davon über 64% Schwarze oder Afroamerikaner. Wie die Statistik von Memphis besagt, 20,6% der Einwohner leben unter der Armutsgrenze, darin eingerechnet die 30,1% der unter 18-Jährigen. Und die Begründung dafür, dass die Bürgerrechtsbewegung sich verändert hat, um nicht zu sagen fast eingeschlafen ist, ist für Elaine Lee Turner relativ einfach.
We don't have a voice.
Wir haben keine Stimme auf nationaler Ebene, die für die Rechte aller spricht. Diese Stimme, die wir jetzt im Weißen Haus haben, stachelt Spaltung an, stachelt Rassismus an und benutzt den Speer des Hasses. Das ist etwas, das wir seit Dekaden nicht gesehen haben. Insbesondere nach dem Civil Rights Movement sprachen die Präsidenten, die wir hatten, immerhin die Rechte aller an. Sie sprachen immerhin über Gleichberechtigung. Aber nun haben wir eine Führungsetage, die gegnerisch jedem Fortschritt gegenüber ist, den wir gemacht haben.
But we have a leadership in the country now that is adverse to any of the progress that we've made.
Richtung Süden nach Mississippi. Die Staatsgrenze zwischen Tennessee und Mississippi ist am Stadtrand von Memphis. Und Vororte wie Lynchburg, Horn Lake, Olive Branch oder South Haven sind weiße Vororte. Scott Shepard und T.M. Garrett Schmidt sind auf dem Weg vom Flughafen. Shepard ist 60, Army-Veteran in Rente und Human Rights-Aktivist. Er war beim Ku Klux Klan. T.M. Garrett Schmidt ist 44, von ihm gleich. Scott Shepard, geboren in Indianola, wie B.B. King. Indianola war der Ort, in dem der White Citizens Council gegründet wurde, 1954. Indianola ist, wie andere kleinere Städte auch, bis heute durch die Eisenbahnschienen geteilt. Auf der einen Seite leben die Schwarzen, auf der anderen die Weißen.
Ich war beim Ku Klux Klan und bei vielen anderen Organisationen, ungefähr 20 Jahre lang. Der Ku Klux Klan wird zu deiner Familie, deine eigene Familie verleugnest du.
Nachdem der Ku Klux Klan in Alabama diverse Briefbomben an Afroamerikaner verschickt hatte und Shepard selbst vom FBI beobachtet und mit einer illegalen Waffe geschnappt wurde, stieg er aus. Sein Pflichtverteidiger war Afroamerikaner. Der Ku Klux Klan ist in den Südstaaten heute, meint Scott Shepard.
In my opinion, yes, it's still very much active.
Meiner Meinung nach aktiv, ja, sehr aktiv.
Shepard sagt von sich, er sei ein unpolitischer Mensch, der sich aus Diskussionen heraushält, weil er verbinden und nicht spalten will. Er hilft Menschen, den KKK zu verlassen. Mit Trump wurde das schwieriger. Rassismus war abermals akzeptabel.
I will say this, that of course the election of Trump.
Das würde ich sagen, ja. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich wuchs mit vielen Leuten hier in Mississippi auf und ich dachte, die hätten sich wie ich auch verändert. Aber als Trump gewählt wurde, ich dachte, es haut mich um. Denn da kamen sofort rassistische Ansichten an die Oberfläche. Heute, meine Meinung, wir sind auf einem Weg, auf dem wir nicht sein sollten.
T.M. Garrett Schmidt ist befreundet mit Scott Shepard. Darüber hinaus haben die beiden dasselbe Interesse. 2012 wanderte Schmidt, Human Rights Aktivist, aus Deutschland aus. Im Moment verteilt TM Lebensmittel für Bedürftige, kontrolliert vom Gesundheitsamt, gefördert von der gemeinnützigen Organisation Change, die sich für Community Outreach Programme, Food Drives, Seminare, Antirassismus-Kampagnen und Antigewaltkampagnen einsetzt. TMs Haut war voller Hakenkreuze, Runen und anderer Symbole. TM war Rechtsradikaler bei Bands wie Celtic Moon, Wolfsrudel und Höllenhunde, das ganze Programm. Und, wie Scott Shepard, Mitglied des KKK, Anführer der deutschen Sektion, geadelt von einem Grand Dragon aus den USA. White Supremacy, die Überlegenheit der weißen Rasse, all diese Koden.
Es stört diese Gruppe natürlich Trumps Nähe zu Israel. Das ist ein No-Go, aber das ist das Einzige. Alles andere, das sind die auf Linie mit ihm. Und die stehen, was das momentan noch hinter ihm, ja. Ich unterscheide auch immer zwischen dem, hier im Englischen noch den Unintentional Racism und dem Intentional Racism. Er sieht grün, also die Farbe des Geldes. Dafür geht er über Leichen und wenn das dann rassistische Töne hat, dann macht er das auch, sagt aber, es ist nicht rassistisch. Und das hatten wir in Deutschland in den 30er und 40ern. Das ging nicht gut aus.
Hat die Aggression der Weißen durch Obama zugenommen und ist sie mit Trump instrumentalisiert worden?
Ja und nein. Der Hass, der war vorher schon da. Der war 2008 da, als Obama gewählt wurde. Der war in den 80ern da unter Reagan. Der war in den 60ern da unter Kennedy. Und davor auch. Das Problem ist nur, nachdem die Rassentrennung aufgehoben wurde auf Papier, hat jeder wirklich versucht zu kämpfen dafür, dass alles gut wird. Und in den 70ern sah das auch richtig gut aus teilweise. Und dann hat man so Ende der 70er und in den 80ern gedacht, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft hier. Und dann wurde nichts mehr unternommen. Keiner hat mir wirklich dann die Mühe aufgebracht, diesen Kampf weiterzuführen. Und ich glaube, diesen Preis zahlen wir heute auch.
Jackson, Hauptstadt des Staates Mississippi, auf der Ferry Street. Die Straße war bis in die 70er das florierende Geschäftsgebiet der Black Community nach Einführung der legalen Segregation. Getrennt, aber gleich. Separate but equal. In Jackson stehen zwei Museen nebeneinander. Das Museum of Mississippi History, das Museum der Geschichte Mississippis, und das Mississippi Civil Rights Museum, das Museum der Bürgerrechte in Mississippi. Der damalige Gouverneur des Staates, der Republikaner Haley Barbour, wollte dem Bürgerrechtsmuseum nur dann zustimmen, wenn das politisch nicht so brisante Geschichtsmuseum auch gebaut werde. Die Eröffnung war im Dezember 2017. Trump war anwesend, auch im Bürgerrechtsmuseum, aber nur kurz. Die feindselige Stimmung hat ihn schnell vertrieben. Das Mississippi Civil Rights Museum ist brisant. Die Ereignisse, die ganz offen präsentiert werden, liegen auf der Hand.
So Mississippi is actually number one for lynching violence in all the United States.
Mississippi ist die Nummer eins in den USA, was die Gewalt des Lynchens angeht. Darauf sind wir nicht stolz, aber es ist die Wahrheit. Wie man sieht, haben wir das Jahr, den Namen und den Ort derer dokumentiert, die gelyncht worden sind. Und die Gründe, warum. Was heißt lynchen? Die meisten haben die falsche Vorstellung, dass jemand an einem Baum hängt. Aber es ist mehr. Per Definition ist es Mord ohne Gerichtsprozess, Gewalt durch den Pöbel. Die, die gelyncht haben, brechen somit das Gesetz. Ohne Prozess, ohne Richter, ohne Geschworene, ohne die Exekutive. Denen, die gelyncht wurden, hatte man nie einen Prozess gemacht. Sie wurden beschuldigt und getötet. Sie wurden nicht wie Staatsbürger behandelt, die sie ja waren. Wie sie hätten sein sollen.
John Spann, Kurator des Mississippi Civil Rights Museums. Von Jackson, Mississippi nach Montgomery, Alabama sind es 4 Stunden. Man kommt an Meridian vorbei, an Selma. Und dann steht man vor den Stelen. Das National Memorial for Peace and Justice. 805 in einer Säulenhalle an Trägern stehende oder hängende Stahlquader. Jeder Quader repräsentiert einen der Countys, in denen Lynchmorde stattfanden. Auf den Quadern stehen die Namen der Opfer der Countys. Dokumentierte 4.400 Lynchmorde geht man von 1.000 weiteren nicht dokumentierte aus.
It's here.
Zurück in Memphis, Tennessee, Elaine Turner Lee, die Historikerin. Der Backlash durch Trump?
Den gab es, weil es die gab, die den Wandel nicht mochten. Sie mochten die Führung durch einen schwarzen Mann nicht. Das war ein Backlash, in der Tat. Und als diese Leute die Möglichkeit hatten, für jemanden zu stimmen, der deren Mentalität hatte, nutzten sie diese Möglichkeit. Sie wählten jemanden ins Amt, der die USA rückwärts verwandelte. Das Land war ihnen zu liberal. Und sie waren erfolgreich.
Sie, die aus der Bürgerrechtsbewegung, Weiße und Afroamerikaner, nennen ihn nicht beim Namen.
Sie sollten wissen, dass es viele gibt. Ich gehöre dazu, die diesen Namen nicht nennen wollen, weil er so widerwärtig ist. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was er repräsentiert.
Im Süden, im tiefen Süden, ist Höflichkeit wichtiger als Wahrheit und Rassismus ist subtil. Gleichzeitig hat die Geschichte der Südstaaten auch sensibilisiert. Und entweder misstrauen sie den oft zitierten weißen alten Männern oder sie laufen ihnen hinterher. Die Mobilisierung gegen den Präsidenten ist nicht von der Hautfarbe abhängig, sondern von der Erkenntnis. Scott Shepard, das ehemalige Ku Klux Klan-Mitglied und heutiger Anti-Racism-Aktivist, auch das steht auf seiner Visitenkarte, war nach seiner Verhaftung in einem Programm namens Alcohol Drug Treatment Center.
Ich nahm teil als der ich damals war, und wurde ein anderer. Nicht nur, dass da Menschen verschiedener Hautfarben waren. Da waren Menschen unterschiedlicher Religionen, mit verschiedenen sexuellen Präferenzen, die ganze Partie. Ich war all denen ausgesetzt. Ich musste mit ihnen zusammen sein. Ich hatte schließlich dieses Programm. Ich hatte Gruppentreffen im Beisein der Suchtberater. Ich fand heraus, dass alle nicht viel anders als ich waren. Da wurde der Samen gesät.
That's where the seed was planted.
Wie sehr leiden die Menschen in den Gegenden, die Reporter Knut Benzner aufgesucht hat, unter Corona? Reiht sich das, was sie durch diese Pandemie erleben, in das, was sie und ihre Vorfahren an Diskriminierung schon früher erlitten und erfahren haben? Thilo Kössler ist unser USA-Korrespondent und guter Kenner der Rassentrennung und Bürgerrechtsbewegung im Süden der USA. Herr Kössler, wie sehr wütet der Coronavirus in diesen Südstaaten und wie sehr trifft er diese Menschen?
Also Corona hat sich ja erst auf die Großstädte gestürzt. Es begann in Seattle an der Westküste, dann ging es hinüber an die Ostküste. Brennpunkt war lange New York. Dort stellte sich schnell heraus, das Virus ist kein Gleichmacher, hat keinerlei nivellierenden Charakter. Im Gegenteil, es trifft die Armen. Dann griff das Virus schnell über in den Süden, auf Georgia, auf Alabama, auf Louisiana, traf dort auf die armen Siedlungen, wo Wohnung an Wohnung grenzt, wo Social Distancing, also das Abstandsgebot, eine Illusion ist, wo Alte auf den Veranden sitzen und mit Familien dicht an dicht leben, wo es keinen Zugang zum Gesundheitssystem gibt, erst recht keine Tests. Das sind Gebiete, die das Gesundheitsamt noch nicht mal betritt. Das heißt, Corona traf auf die Ärmsten, die, wie in New Orleans, schon ganz furchtbar von Katrina getroffen wurden, von diesem verheerenden Wirbelsturm, auf die, die schon gesundheitlich geschwächt hineingingen in diese Krise, die Bluthochdruck haben, die Adipositas haben, die Diabetes haben. Mitte April hat ausgerechnet McKinsey einen Bericht vorgelegt, der dokumentierte, dass die Corona-Krise wirklich zu einer ökonomischen Krise wurde und besonders eben zu Lasten der afroamerikanischen Bevölkerung geht.
Wie würden Sie das denn einschätzen, Sie als guter Kenner dieser Geschichte der Afroamerikaner? Ist das ein weiterer Puzzlestein in der Erfahrung, in dem Leid der Afroamerikaner, was Rassentrennung, Sklaverei und dann auch Bürgerrechtsbewegung betrifft?
Absolut, da gibt es eine Kontinuität. Zunächst mal muss man sagen, dass die afroamerikanische Bevölkerung überall besonders getroffen wurde. Das sieht man auch an den Zahlen der Toten. In Louisiana zum Beispiel waren 70% der Toten Afroamerikaner, obwohl sie nur 32% der Bevölkerung stellen. Man kann auch Analogien zur spanischen Grippe 1918 schlagen. Die Afroamerikaner wurden in der Gesundheitsversorgung damals praktisch komplett außen vor gelassen. Bis heute gibt es dramatische Unterschiede in der Lebenserwartung. In Chicago beträgt sie 9 Jahre zwischen Schwarz und Weiß. Das heißt, es gibt bis heute eine massive strukturelle Rassentrennung und Diskriminierung. Es gibt Unterschiede beim Zugang zum Gesundheitssystem, beim Zugang zum Erziehungssystem, beim Wohlstandsgefälle in der Wohnsituation. Das ist nicht nur in den Südstaaten so. Das zeigt sich im ganzen Land, überall, wo es große Communities von Afroamerikanern gibt. Das Virus der Rassentrennung ist immer noch Teil des gesellschaftlichen Alltags. De facto gibt es Segregation in den Wohnvierteln. Die Einkommens-, Wohn- und Lebenssituation hat der politischen Entwicklung der Befreiung oder der Bürgerrechtsbewegung überhaupt nicht standgehalten. Es blieb beim fehlenden Zugang zur ärztlichen Versorgung, beim fehlenden Zugang zu Schulen. Die bittere Erkenntnis ist, es wird immer noch nach Hautfarbe unterschieden. Und dieser prägende Unterschied in den Lebenschancen beginnt im Kreissaal. Woran kann man das heute festmachen? Zum Beispiel im Alltag der Polizei. Die Zahl der erschossenen Afroamerikaner liegt um ein Vielfaches höher als bei den Weißen. In der Justiz. Schwarze werden viel härter bestraft. Sie werden häufiger an die Todeszellen geschickt. Sie verbüßen längere Strafen. Sie werden seltener begnadigt. Ich habe mit Brian Stevenson gesprochen in Montgomery, Alabama. Brian Stevenson ist der Leiter der Equal Justice Initiative. Er kümmert sich um die Todeskandidaten in den Todeszellen. Und er hat mir gesagt, diese Gesellschaft hat den Rassismus bis heute nicht überwunden. Er ist die schwerende Wunde aus einem Bürgerkrieg, der um die Abschaffung der Sklaverei geführt worden ist, aber niemals verarbeitet wurde.
Könnte denn Corona vielleicht auch etwas sichtbar machen, was der Rest der Bevölkerung in den USA nicht wahrnehmen wollte? Zum Beispiel, dass die Jobs der Afroamerikaner systemstützend sind, dass wenn sie wegfallen durch Corona, durch den Tod, verursacht durch die Pandemie, dass dann etwas zusammenbricht, was dem ganzen Land nicht gut tut?
Es gibt eine erschreckende Ignoranz, das muss man wirklich sagen. Es wird die Lebenssituation der Schwarzen, der Afroamerikaner, wird überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Es ist richtig, die Afroamerikaner sind in der überwiegenden Mehrzahl in Niedriggehalts-, Niedriglohnberufen beschäftigt. Sie arbeiten bei der Müllabfuhr, sie arbeiten auf dem Bau, sie arbeiten bei Straßenämtern und so weiter und so weiter. Sie sind natürlich absolut systemrelevant. Die gesamte Müllabfuhr würde zusammenbrechen, wenn dies nicht geschähe. Es ist tatsächlich so, dass diese Krise in ganz vielen Bereichen die sozialen, ökonomischen, gesellschaftlichen Probleme wie Eiterbeulen hat aufplatzen lassen. Der Reformstau in diesem Land ist deutlich geworden, deutlicher kann er gar nicht mehr werden, hat gezeigt, wie groß die sozialen Unterschiede sind und hat gezeigt, dass die Hauptbetroffenen dieser Krise die Armen sind, die Minderheiten, eben auch die afroamerikanische Community. Das heißt, eigentlich müsste das ein Weckruf sein, ein kollektiver Appell an alle Parteien und Akteure, an die gesamte Zivilgesellschaft. Wir müssen einen tiefen Schnitt machen. Dieses Land braucht Reformen. Das beginnt mit der Bereitschaft zu reformen. Das beginnt damit, bereit zu sein, Privilegien aufzugeben, Teilhabe zu gewähren, solidarisch zu sein, nicht alles auf Profit auszurichten, sondern viel mehr auf den Gemeinsinn. Viele wollen das. Und es wird ja immer wieder gesagt, dass dieses Land eine ungeheure Energie entwickeln kann, um sich neu aufzustellen, um sich weiterzuentwickeln. Aber angesichts der verhärteten Fronten in dem völlig verkrusteten Zwei-Parteien-System, angesichts der multiplen Spaltung dieses Landes zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Stadt und Land, gebildet und schlecht ausgebildet, angesichts all dieser Polarisierungen und Paradoxien und Widersprüche und Gegensätze, habe ich meine tiefen Zweifel, dass hier etwas passieren wird in absehbarer Zeit.
Soweit Thilo Kössler, unser USA-Korrespondent, über die Afroamerikaner, ihre jahrzehntelange Diskriminierung und darüber, wie sehr die Corona-Pandemie Teil dieser Erfahrungen ist. Danke dafür, Herr Kössler.
Bitte sehr.
Nächsten Mittwoch übrigens haben wir auch die USA, wenn auch unter einem anderen Aspekt im Podcast. Ein US-Army-Veteran und ein ehemaliger Rotarmist erinnern sich an den Sieg über Hitler in Europa. Erinnerungen, die deutlich machen, wie sehr der Kalte Krieg die beiden Soldaten geprägt hat. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.